Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt heute die Jana Fischer. Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank.
Richtig, richtig cool, Jana. Ich freue mich, einfach mit dir diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Und heute ist so eine Zeit von Zeugnis wieder mal. Das mache ich nicht oft, aber ab und zu. Und ich freue mich einfach von dir zu hören, von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Mhm. Wir haben uns, ich weiß gar nicht, vor einigen Wochen kennengelernt, kann das sein? Ich weiß jetzt nicht genau.
Ja, auf einer Frauenkonferenz in Bad Gandersheim war das, genau.
Genau.
Anfang April, oder?
Ja, Anfang. Richtig, genau. Und es war richtig spannend, du standest plötzlich da und hast anderen Frauen gedient in meinem Umkreis oder die um mich herum standen, mit denen ich zusammen in Bad Gandersheim war. Und dann plötzlich habe ich mir gedacht, ah ja, ich lasse auch mal für mich beten.
Das stimmt.
Und du hast einfach uns so krass gedient. Es war so eine Herrlichkeit und es war einfach übernatürlich. Und der Heilige Geist hat so durch dich gesprochen. Und irgendwie sind wir so im Kontakt geblieben. Es ist einfach, ja, soll so sein. Und ich habe mir einfach gedacht, boah, dein Zeugnis ist so krass, so stark. Das ist, ich glaube, so ermutigend auch für mich persönlich. Und ich dachte mir, wenn ich so ermutigt bin, ich will, dass andere das auch hören. Ich will, dass es rausgeht in die Welt und dass das wirklich irgendwie ja Einfluss nimmt in unserem Christsein und von denen, was ja wer alles heute dabei ist und einfach zuhört. Deswegen herzliche Einladung auch an dich als Zuhörerin oder auch Zuhörer. Und lass uns doch mal starten, Jana. Erzähl doch mal, wie du aufgewachsen bist. Du bist nicht christlich aufgewachsen und wie so deine Kindheit war, deine Jugend. Ja.
Ja, ich komme tatsächlich aus einem nicht christlichen Haushalt. Also ich bin, also dieses Dorfchrist, man geht dann Ostern und Weihnachten in die Kirche, aber eigentlich ist es relativ uncool oder ja, es ist, man glaubt nicht, ne? Glauben ist so, ist ein bisschen lächerlich, wird so abgetan und ach.
Das kenne ich.
Genau, ja. Dieser Klassiker. Und dann habe ich Konfirmationsunterricht gehabt und wir hatten diese Projektphase quasi, wo wir 3 Jahre Konfirmationsunterricht hatten. Das war auch nur einmalig. Mhm. Heute weiß ich, dass Gott das sehr geführt hat, weil ich es dann doch irgendwie, habe ich natürlich nicht gezeigt, cool fand, die Bibel ein bisschen zu lesen. Ich fand es spannend, das hat mich interessiert.
Echt?
Ja, okay. Habe es dann aber dann irgendwie im Nachhinein komplett, ja, dann wieder wegschweifen lassen und habe es auch nie so erzählt. Ich hatte immer ein gutes Gefühl in der Kirche, aber ich wollte das irgendwie, ja, nicht wahrhaben, einfach auch, weil ich wusste, oh, mein Elternhaus ist jetzt auch nicht so gläubig und die würden mich eher auslachen, anstatt irgendwie dazuzustehen und ja, habe aber auch manchmal gebetet, das Vaterunser, all diese Sachen, aber das ist in der Teenagerzeit alles dann weggebrochen, komplett. Also ich bin dann tatsächlich, wie es dann so ist, sehr weltlich unterwegs gewesen, sei es mit der Musik, sei es aber auch mit, zum Beispiel mit Rauchen oder auch Alkohol konsumieren, Party machen. Schule fand ich jetzt auch nicht toll, war auch rebellisch unterwegs mit meinen Eltern gegenüber, also habe tatsächlich nicht da komplett mitziehen lassen. Und bin dann relativ früh auch zu Hause ausgezogen und mit meinem Mann dann auch schon zusammengezogen, den ich jetzt geheiratet habe, den ich schon mit knapp 17, 18 kennenlernen durfte. Also ich bin in dem Jahr 18 geworden, wo ich ihn kennengelernt habe. Genau. Und das war auch von Gott sehr geführt. Ja, und wie gesagt, ich bin sehr atheistisch erzogen worden. Also ist alles wissenschaftlich, der Urknall, also all diese ganzen Dinge. Und ich habe auch immer gedacht, oh, ein Gott, der so viel Schreckliches zulässt, will ich nichts mit zu tun haben. Also dieses, ich will ja glauben, aber wie kann Gott diese schlimmen Dinge mit Kindern zulassen? Oder wie kann er Mord zulassen? Und habe Gott tatsächlich immer sehr, sehr dafür verantwortlich gemacht. Genau, weil ich da einfach nur nichts vom freien Willen wusste und das auch noch nicht so verstanden hatte.
Ja, genau, das ist es. Eigentlich ist es ja auch verständlich, dass Menschen sagen, ich will mit so einem Gott nichts zu tun haben.
Ja.
Es ist also für mich, würde ich das jetzt auch nicht verstehen, würde ich auch sagen, nee, sorry, aber das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ne?
Ja, voll.
Wenn ich auf diese Welt schaue und sehe, was alles passiert und er greift nicht ein, hä?
Mhm.
Also ich verstehe diesen Gedanken.
Ich hatte den halt total. Und das war so drin, wo ich auch gesagt habe, ja, wie kann man das zulassen? Und war da auch eher so dieses so, ja, ich habe mich aber wirklich auch für Leute gefreut, wenn die geglaubt haben. Ne? Also ich habe mich da auch für gefreut und dachte so, ja, schön, dass du den Glauben hast, ist jetzt nicht so meins. Ich habe mich dann eher anders orientiert später. Ich habe dann alles, also ich habe wirklich, also jeder, der mich auch privat kennt, ich habe alles ausprobiert. So, weil, wie das so ist, man hat ja dieses Suchen in sich. Man hat ja dieses Suchen in sich. Und weil wir diesen Samen Gottes haben, weil wir eben sein Ebenbild sind, sind wir suchend. Und ich bin sehr suchend gewesen und hungrig. Und es hat mich auch alles immer eine kurze Zeit sehr zufriedengestellt. Und dann bis ich ins nächste gehoppt bin. Also ich war dann im New Age unterwegs, also in der Esoterik, sehr intensiv tatsächlich. Ich habe Astrologie habe ich gefeiert und geliebt. Also das war meins. Ich habe sogar ein Astrologiebuch geschrieben, was Gott aber verhindert hat und es niemals veröffentlicht worden ist. Aber ich war komplett mit den Sternen, mit Astrologie, mit Aszendant und diesen ganzen Kram komplett. Also ich war richtig deep drinne, habe auch Menschen anhand von Sternzeichen analysiert und solche Sachen. Genau, okay. Mondkalender, Steine aufladen, ausräuchern, Yoga, der Klassiker. Obwohl ich beim Yoga, ich war in so einer Gruppe mal dabei und im Zoom-Call und dahinter war so ein Tuch. Und ich habe immer eine Gestalt in diesem Tuch gesehen. Und es hat sich nie gut angefühlt, aber ich habe das immer so abgetan. Heute weiß ich natürlich, dass das definitiv etwas sehr, sehr Geistiges, Dämonisches war. Genau. Und dann gab es eine Zeit auch, wo ich in der Jugend dann auch, wie es so ist, Gläserrücken gemacht habe, Horrorfilme geguckt habe, Geisterbeschwörung. Also ich habe wirklich, also ich habe nichts ausgelassen, würde ich mal sagen. Ich habe, Gott hat mich vor der sehr intensiven Zeit bewahrt. Also ich habe alles wirklich oberflächlich immer angeritzt, so nach dem Motto, okay, das reicht hier, stopp. Also ich weiß, das war voll die Bewahrung. Und ich habe aber als Kind schon wirklich Übernatürliches wahrgenommen. Also das erzählen meine Eltern auch ständig. Ich habe Geister gesehen. Heute weiß ich, dass es einfach Dämonen waren. Ich hatte, habe Dinge in meinem Umfeld wahrgesehen und Gott hat mir dann einfach dieses Sehen genommen. Ich habe ihm gesagt, ich kann das nicht mehr sehen. Ich möchte das nicht mehr sehen. Er hat mir das vor einiger Zeit offenbart, dass er mir damals die geistigen Augen verschlossen hat, weil ich einfach so gejagt worden bin. Ich habe mich eingebettet in mein Bett, habe die Decke zugemacht, weil ich nachts immer Angst hatte, dass eine Schlange in mein Bett kommt. Ich habe Albträume gehabt von Hexen. Ich habe geträumt, wie um mich herum im Spiegel mich alte Frauen, Geister anschauen. Habe Begegnungen gehabt, Déjà-vus ohne Ende. Also ich kannte Déjà-vus von 10 Minuten erzählen. Also das kann mein Mann auch wirklich gut reflektieren. Ich habe Déjà-vus auch von Menschen, die ich noch nie gesehen habe, von über 10 Minuten manchmal gehabt und konnte sagen, jetzt passiert das, jetzt kommt das. Also das ist halt diese prophetische Salbung, die aber damals halt natürlich geistig ganz anders genutzt worden ist. Und zwar nicht von Jesus, sondern ne, dadurch, dass ich in der Welt war, in der Sünde, voll vom Feind Eingriff genommen werden durfte. Genau. Das ist so die Jugend von mir gewesen.
Ja, ich finde es halt richtig krass, auch das, was du sagst, mit diese prophetische Salbung, die du hast. Und viele Menschen kennen das ja vielleicht genauso, dass sie einfach dieses Negative wahrnehmen und es auch vielleicht gar nicht möchten und aber damit nichts anfangen können und nicht wissen, was eigentlich wirklich dahinter steckt und wie Gott das eigentlich nutzen möchte. Und das finde ich halt auch sehr interessant, auch diesen Gedanken. Ne?
Ist so, ja. Also Gott zeigt einem einfach auch, Gott, die prophetische Gabe ist immer ermutigend, erbauend und wegweisend. Natürlich ist es manchmal auch so hoch aus der Komfortzone raus, aber sie ist niemals verdammend. Und das ist ja auch etwas, was in religiösen Kreisen sehr oft missbraucht wird. Da kommt dann ne, also der Prophet und zeigt mit dem Finger auf Personen. Und so ist unser Gott nicht. Unser Gott ist liebevoll. Er gibt prophetische Dinge mit Liebe weiter. Und man merkt auch, finde ich, wenn jemand wahrhaftig aus dem Geist spricht und wer nicht. Und ich meine, ich durfte ja auch für dich beten. Auch da gab es ja auch prophetische Dinge, die ich ja gar nicht wissen konnte. Ich kannte dich ja gar nicht, genau.
Und übernatürlich.
Und das ist halt Jesus. Und ich weiß halt, dass es einfach Feinschliff war. Und früher hat der Teufel das einfach sehr missbraucht bei mir, indem ich aber auch gemerkt habe, oh, die Leute mögen mich nicht. Und ich wusste, sie sind nett zu mir, aber ich habe genau gesehen, oh, eigentlich magst du mich gar nicht. Und ich konnte wirklich, also der Feind hat einfach diese Gabe des Sehens bei mir genutzt, um mich quasi zu verdammen. Oder dass es mir schlecht geht, dass ich mich abgelehnt fühle, dass ich wusste, ja, dass ich auch Mauern dann gebaut habe, weil ich wusste, das ist keine ehrliche Freundin, das ist keine ehrliche Freundschaft, das ist kein ehrliches Beziehungsleben. Ich bin auch sehr unter Leistungsdruck aufgewachsen. Also dieses immer machen, 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 dann bist du es wert. Dieses klassische, ja, wie es alle leben, Karriere und Co. ist das Wichtigste. Und daran wirst du gemessen. Und so bin ich halt auch erzogen worden. Ne? Auch ja, ein bisschen strenger tatsächlich. Ich ehre und liebe meine Eltern. Also Gott hat da auch so viel Heilung reingebracht. Und bin so dankbar auch dafür, wie ich aufgewachsen bin. Weil sonst wäre ich nicht so geschliffen worden von Gott. Und es wäre nicht möglich gewesen. Und möchte das auch nicht missen. Ich möchte das überhaupt nicht missen, weil ich einfach, wie weit recht zu kommen zu meinem Zeugnis, wie ich zu Gott gekommen bin, einfach sonst niemals so eine intensive Begegnung mit Jesus, glaube ich, gehabt haben hätte können. Ja.
Ja, das ist schon krass. Und ich finde es voll gut, dass du das sagst, dass du da voll den Frieden hast oder auch Vergebung auch zu deinen Eltern. Und ich finde es wirklich interessant, weil ich glaube, dass die meisten von uns so aufgewachsen sind unter so einem Leistungsdenken oder Druck. So funktioniert die Welt. Wenn du etwas leistest, dann bist du jemand. Voll. Und das geben halt deine Eltern dir weiter, weil sie es selbst so beigebracht bekommen haben. Und ich kenne das genauso. Also ich kann deine Geschichte nicht in allem, aber in vielen Dingen kann ich dir da einfach nur das bejahen, weil ich mir denke, boah, sowas halt bei mir auch ähnlich, ne? Und spannend ist trotzdem, finde ich, wie du sagst, trotzdem dankbar dafür, dass man in dieser Familie aufgewachsen ist, weil es sind ja auch Stärken, die daraus entstanden sind, die du heute nutzen kannst.
Total, ja, absolut. Und da hat Gott halt auch viel Heilung reingebracht. Also bevor ich mich damals habe taufen lassen, hat der Heilige Geist zu mir gesagt, und du gehst zu deinen Eltern und entschuldigst dich dafür, dass du ein rebelliges Kind warst und dass du auch, und du vergibst ihn, weil es geht bei Vergebung ja nicht darum, dass ich ihn, ich habe gar kein Recht, ihnen Schuld oder Sünde zu erlassen. Das muss Gott tun, aber ich entscheide mich dazu, ich möchte euch vergeben, weil auch sie gefesselt sind an Dinge, weißt du, weil auch sie aus Dingen herauskommen, die einfach nicht von Gott sind. Und wie es in der Bibel steht, es gibt nur Ja oder Nein. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt nur ein Ja oder Nein. Und das sagt Jesus selber. Und das ist für mich immer so mein Leitfaden. Ich möchte nicht mittig sein. Ich möchte vergeben. Ich möchte mich entscheiden zu vergeben. Vergeben ist kein Gefühl. Das verwechseln auch immer ganz viele, dass sie sagen, ich muss es fühlen. Nee, es kommt später. Du wirst merken, du wirst freigesetzt, wenn du dich dafür entscheidest, wahrhaftig zu sagen, Gott, ich entscheide mich dafür zu vergeben. Und das konnte ich bei meinen Eltern, ich konnte um Vergebung bitten, aber auch mein Vater, der eigentlich gar keine Gefühle zeigt, wirklich null. Also das ist ein Mensch, der sehr, man kann ihn nicht lesen, so. Und als ich gesagt habe, ich bin zu Gott gekommen und Gott hat mir gesagt, ich soll mich bei euch entschuldigen. Und wir hatten vorher 9 Monate nicht gesprochen. Meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen und mein Papa auch. Und seitdem leben wir wirklich eine gute Beziehung, weißt du. Aber es ist halt daran, weil Gott das einfach geheilt hat. Und es ist ein Segen.
Ich finde es gerade ein bisschen, ich lache oder grinse, weil ich mir denke, als würdest du meine Geschichte hier erzählen. Ja, wir kennen es jetzt nicht so gut, du kennst nicht so viel von mir, aber es ist genauso bei mir gewesen. Es war zwar nicht die Taufe, aber es war nach der Taufe, kurz darauf, dass es einfach Situationen gab, wo Gott mir ganz klar gesagt hat, okay, du gehst jetzt in diesen Prozess der Vergebung und nicht nur, dass du für dich das aussprichst und frei davon wirst, sondern du sollst hingehen und das sagen, was du falsch gemacht hast. Du sollst dich dafür entschuldigen, obwohl du bis heute vielleicht gedacht hast, die sind schuld, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und boah, das war ein Prozess und ich bin da hingegangen und das war genauso. Meine Mutter hat geweint, mein Vater auch, wir haben uns in den Arm also wirklich Jesus. 1:1, das ist einfach gerade sehr spannend.
Ja, das ist ja das Erste, was der Feind zerstört. Er zerstört als allererstes die Familie, die Vaterschaft und dann die Beziehung zur Mutter und dann die Familie und die Geschwister, weil das ist ja das, woraus das Leib existiert. Und wenn da wieder Heilung reinkommen darf und das durfte es, weil ich habe von Gott einfach eine neue Liebe bekommen, ein neues Herz bekommen und dieses Entschuldigen, genau, wie gesagt, es ist, ich vergebe ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. So, und ich glaube, wir dürfen viel gnädiger sein, auch miteinander, weil wir haben die unfassbare, unverdiente Gnade empfangen. Wir haben Jesus empfangen. Amen. Und wer bin ich, der richten darf? Wer bin ich, der Nein zur Entschuldigung sagt? Und Vergebung heißt nicht, dass danach wieder alles happy-peppy sein muss. Das braucht Zeit und es darf auch danach eine Vergebung stattfinden und Abstand. Also es muss ja dann gar nicht nach Vergebung wieder, dass man sich aneinander heftet. Das ist auch so eine weltliche Lüge. Vergebung heißt auch manchmal auch loslassen. Und manchmal sind Menschen auch nicht füreinander bestimmt, zusammen zu sein, weißt du? Und ich glaube, das dürfen wir auch immer neu begreifen, dass Vergebung nichts mit einer weltlichen Entschuldigung zu tun hat. Und da braucht es Offenbarung vom Heiligen Geist. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
Und ich glaube, das ist auch so eine Herzenssache. Also es ist ein Prozess, den Gott auch mit uns geht. Das, wie du sagst, passiert auch nicht von heute auf morgen. Du fühlst es vielleicht manchmal auch gar nicht. Aber es ist trotzdem der erste Schritt, das zuzugeben, dass auch du Fehler gemacht hast. Mhm. Weil so oft geben wir den anderen die Schuld und wollen es einfach nicht einsehen. Aber auch, das ist doch frei. Das ist halt diese Fesseln lösen, indem man sagt, okay, ich lasse los von all dem, was mir passiert ist. Und ich finde, das ist eins der heilsten Dinge überhaupt. Also da heilt nicht nur das Herz, da heilt nicht nur die Seele, da heilt auch der Leib, da heilt alles.
Yes, genau. Also das, ja, voll. Ich merke, das da gehe ich so spannend. Mit. Ja, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, für mich selber auch. Weil jeder hat diesen Moment, wo ich sage, oh nee, Jesus, will ich jetzt nicht. Ich will mich nicht entschuldigen oder ich will nicht vergeben, weil einfach da ein Stolz ist oder sonstiges. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Teufel wurde aus dem Himmel geschmissen wegen Stolz und Rebellion. Und es kostet uns etwas. Es kostet uns die Beziehung zu Gott. Wir drehen Gott den Rücken zu, wenn wir sagen, nee, wir entscheiden uns gegen die Gnade und wir vergeben nicht. Und natürlich brauchst du Zeit. Es geht um die Entscheidung, dass du es möchtest. Es geht nicht darum, dass du es sofort spürst und fühlst oder dass du auch vielleicht nicht sofort auf die Menschen zugehen kannst. Du kannst es auch erstmal niederschreiben. Das habe ich auch bei einigen getan. Bei manchen habe ich auch einfach für mich im Gebet des Gott hingegeben. Wichtig ist aber auch, zum Beispiel, ich bitte auch ständig um Vergebung. Was heißt ständig? Am Anfang. Weil ich habe gemerkt, ich habe auch viele verletzt. Ja, das ist einfach so, dass ich gesagt habe, Gott, bitte nimm aus diesen Herzen dieser Menschen, wo ich Verletzung gesät habe, nimm es raus und ich bitte um Vergebung. Weil ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand Schmerz wegen mir trägt. Und das ist auch, wir müssen auch in die Eigenverantwortung. Wir müssen nicht nur diese Opferhaltung und ich vergebe, sondern alles, was wir tun, hat alles einen Effekt.
Eine Auswirkung, ne?
Genau.
Mhm. Ja. Und die kann auch richtig gut sein.
Ja, die kann sehr gut sein. Genau, jetzt kommen wir zu den guten Sachen.
Genau. Aber erzähl gerne weiter von dir. Also das heißt, du warst dann auch quasi auch in der Esoterik. Du hast alles Mögliche ausprobiert. Du hast im Vorfeld mir erzählt in der Sprachnachricht, dass du durch bestimmte Filme auch bestimmte Dinge zugelassen hast in deinem Leben. Erzähl doch darüber so ein bisschen.
Ja, jetzt wühle ich wahrscheinlich einige auf. Aber genau, ich bin tatsächlich, also Gott hat mir damals ganz klar offenbart, also nachdem ich halt auch angefangen habe, dann wirklich intensiv dann die Bibel zu lesen. Ich komme gleich nochmal zu der Begegnung mit Jesus.
Ja.
Genau, aber er hat mir auch klar aufgezeigt, wo bestimmte Dinge reingekommen sind. Und ich war zum Beispiel ein Harry Potter Junkie. Ich habe das inhaliert. Ich habe die Bücher inhaliert. Ich habe das nachts durchgelesen. Ich war die in der Schlange stand für die Bücher. Also ich war wirklich, habe ich inhaliert. Und wir machen Türen auf. Das ist Fakt. Es gibt nur Ja oder Nein. Es gibt kein Dazwischen. Und es gibt auch keine andere Erklärung dafür. Es steht klar in der Bibel, sag Nein zur Zauberei. Und auch wenn wir sagen, wir gucken das mit einem prüfenden Auge oder wir machen da keine Tür auf, wir beten vorher drüber. Ja, da sage ich immer, prüfe, ob es nicht ein Kompromiss ist, den du selber mit dir schließt, weil du etwas, es ist ja auch völlig natürlich, dass wir manchmal am Fleisch sind und sagen, oh, ich will das nicht hergeben, ich mag das so. Ich mag das so, ich will das Alte, es fühlt sich so gut an, es fühlt sich so vertraut an, es gibt mir was. Und das kenne ich ja zu gut auch. Also das habe ich manchmal, wo ich mich mit Liedern erwische und denke, oh nee, das darfst du nicht mehr hören, in Jesu Namen weg. Und das war, wo man merkt, da machst du Türen auf. Ich habe auch musikalisch, ich habe solche Türen aufgemacht. Sei es zum Beispiel, ja, diese ganzen 90er Jahre, jetzt viele davon tragen einfach den Geist der Lust mit sich. Es ist einfach Fakt, es ist ein Feminismus, der da mit reinspielt, es ist eine Sexualität, die da ausgelöst wird, es geht da, also viele Lieder handeln halt wirklich, wenn man es richtig hört, für Sodom und Gomorra. Und es ist nicht alles verteufelt, es ist nicht alles dämonisch, aber vieles hat Türen und diese Filme, auch Horrorfilme, Emily the Rose, der Exorzist, den habe ich geguckt damals im Kino mit meinem großen Bruder und dann war da so eine Uhrzeit, 2.59 Uhr. Und da kam dieser Dämon in diese Person rein. Und es gibt ja wahrhaftige Aufnahmen, das ist ja wirklich bewiesen, dass dieser Film Realität ist, von ihrer Austreibung und wer aus ihr gesprochen hat. Und es war ja Nero, der aus ihr gesprochen hat. Und Nero ist ja ein großer römischer, also Regierungschef, Kaiser, ich weiß nicht genau mehr gewesen, der ja wirklich auch gesagt hat, er brennt alle Christen nieder. Das ist ja das. Und wir müssen wirklich als Christen realisieren, dass wir Gott in eine Box stecken, wenn wir denken, dass alles, was geistig ist, dämonisch ist. Das ist nicht so. Gott hat also Ne, also Gott ist, wirkt auch geistig. Und der Teufel nutzt diesen Irrglauben, dass wir denken, oh ja, Zauberei, Hexerei, alles, was so mit Prophetie zu tun hat, alles, was mit Befreiung zu tun hat, alles, was mit Dämonen zu tun hat, kommt vom Teufel. Und das ist so eine Lüge. Wenn wir die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium wahrhaftig lesen mit den Augen des Heiligen Geistes, sehen wir, das ist alles Wahrheit in diesem Film. Das ist alles Wahrheit in diesem Film, also von diesem Exorzismus. Und in diesem Kinosaal habe ich gemerkt, etwas macht was mit mir. Und ich bin nachts wach geworden um 2.59 Uhr. So, und das kann man jetzt Zufall nennen, aber auch nicht. Und ich wusste, okay, ich habe da irgendwas Geistiges mitgenommen. Und das hat mich auch belastet. Und ich hatte plötzlich so viel Ängste. Ich hatte so viel Ängste. Und ich war eigentlich nie so ein krasses Mädchen, was so extreme Angst hatte vor, ja, sage ich jetzt mal, vor, ich habe mich immer beobachtet dann gefühlt. Also ich hatte richtige Ängste mitgenommen. Ich kann das gar nicht so erklären und habe auch wirklich dann Ängste vor neuen Horrorfilmen gehabt. Also es hat so viel mit mir gemacht, dass ich merke, okay, es ist kein Spiel. Habe gemerkt, es ist kein Spiel. Das habe ich damals schon so gecheckt. Irgendwas, das ist gefährlich, also die geistige Welt, ja. Trotzdem habe ich weitergemacht.
Ja, also ich kenne das halt genauso. Horrorfilme war damals einfach ein Klassiker. Das macht man, auch wenn man sich gruselt, irgendwie hat das so ein bisschen was, ne? Man hat da Lust drauf und man kommt dem nicht weg. Aber wenn man es gesehen hat, nachher bereut man es oft. Weil all diese Bilder, die du siehst, die speichern sich ja auch ab. Die sind ja irgendwo drinne in dir und du kriegst sie teilweise auch Jahre später nicht weg. Die ganzen Geschichten kennst du auswendig und so weiter. Also Voll. Das kenne ich halt auch. Und was ich halt so spannend finde, wenn man dir jetzt zuhört, könnte man jetzt sagen, oh, das klingt aber alles so gesetzlich. Also ich darf die Musik nicht mehr hören, ich darf keinen Harry Potter mehr sehen, ich kann diesen Film nicht mehr sehen, diesen Film nicht mehr sehen. Und ich glaube aber nicht, dass du es gesetzlich meinst, sondern dass man das wirklich prüft und sich vor allem nicht belügt. Also dass man nicht weiter sagt, ja, ich habe ja dafür gebetet, also kann ich es jetzt sehen.
Ja, es geht halt darum, also genau, wir sind im neuen Bund, wir sind frei. Aber das heißt nicht, dass wir, also wenn wir den Heiligen Geist haben, dann möchten wir auch, also man merkt es automatisch, wir möchten auch nicht mehr im Dunkeln wandeln. Wir möchten nicht mehr, also wir lassen uns von Gott führen. Und da kommt dann dieser Kompromiss, dieses, oh, das tut mir aber so gut. Und das ist aber der eigentliche Wille. Und ich glaube, dass dieses, wie es auch ganz oft in der Bibel steht, dieses im Fleisch sterben, das hört sich immer so hart an. Aber es ist wirklich dieses, wo wir die Früchte des Geistes erbeten dürfen, die Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung zu erkennen. Gott, gib mir die Selbstbeherrschung und gib mir, ich komme da nicht raus, ich kenne es ja selber, dass ich manchmal denke, oh, jetzt irgendwie irgendwas Stumpfes mal gucken. Einfach so, um sich wegzuschalten und merke dann aber, oh, eigentlich müsste ich mich jetzt aber zu Gott setzen und sagen, Gott, warum will ich mich denn wegschalten? Was ist denn los mit mir? Und wir sollen Spaß haben und Freude und wir sollen auch uns an Dingen erfreuen und es gibt auch gute Filme und auch gute Musik, die nicht von Christen ist, aber die wir auch hören können, ja. Also das ist jetzt ja nicht, dass wir das alles irgendwie komplett und Gesetzlichkeit. Aber ich war in dieser geistigen Welt drinne und Gott hat mich da rausgeholt. Und ich kann einfach nur sagen, die ist echt. Die ist echt, die ist wahrhaftig. Und so wahrhaftig ist aber auch der Heilige Geist. Und Jesus ist größer als alles. Aber wie auch in der Wüste, wie Jesus es auch sagt, wir sollen Gott halt auch nicht herausfordern. Und wir sollen auch nicht irgendwie zu viel Kompromisse schließen. Und das sagt Gott nicht, um uns zu strafen oder um uns einzukesseln, sondern um uns zu schützen. Und das vergessen auch immer viele, wenn sie sagen, oh, dann darf ich das nicht mehr, dann kann ich das nicht mehr, wo ich mich mit einschließe. Ich mecker auch oft genug und sage, warum kann ich das nicht mehr und darf ich das nicht mehr? Und das macht Gott nicht, um mich zu strafen, sondern um mich zu schützen. Und ich bewusst habe mich dafür entschieden, diesen Schutz auch zu leben und anzunehmen, so gut es geht. Natürlich bin ich ein Mensch und bin auch im Fleisch manchmal unterwegs und verfalle auch manchmal wieder in alte Dinge rein. Aber ich merke, dass ich weiß, okay, es ist aber nicht richtig und ich kehre wieder um. Und dieser Schutz, ich möchte diesen Schutz nicht mehr verlieren. Ich möchte meinen Willen Gott komplett hingeben und möchte geschützt sein, weil ich weiß, was es heißt, in der anderen Seite zu sein. Weil ich es erlebt habe. Ich bin aufgewacht, habe dämonische Träume gehabt und mein ganzer Körper war voller blauer Flecke. Es ist nachts bei uns Lichter an- und ausgegangen. Es sind Spielzeuge aus den Regalen gefallen. Von meinem Mann Freunde waren zu Besuch und ich habe unseren damaligen Sohn geschuckelt im Kinderzimmer zum Einschlafen und plötzlich haucht dieses ganze Fenster ein und es war ein umgedrehtes Kreuz dran. Und ich habe meinen Mann gerufen und er kam und seine Freunde auch und es war einfach, also ich hatte gar keine Option, das zu machen, weil ich, wie es jeder kennt, der Mama ist, also man ist mit diesem ganzen Baby zugeklebt und alles und ein komplett ausgestelltes Gerät ist angesprungen. Ich habe gemerkt, wie etwas aus dem Schrank ist, eine Schublade rausgesprungen, aus dem Nichts, wo ich lang gegangen bin und etwas ist durch mich durch. Also ich war geistig so umkämpft und so verfolgt. Aber so sehe ich jetzt zum Beispiel auch die geistige Welt mit Jesus, das Gute. Ich sehe jetzt diese, ich sehe jetzt wirklich Dinge und ich möchte einfach Gott nicht klein machen und deshalb, oder auch sagen, das ist alles, das kann ja nicht sein oder einfach auch in dieser Bubble bleiben, in dieser religiösen Bubble. Ich sehe Dinge, die einfach auch Menschen sagen, ist das von Gott, ist das nicht von Gott? Und das verstehe ich auch. Ich verstehe das auch. Aber ja, ich kann klar sagen, ich sehe ja in Menschen Sachen, die sie festhalten. Ich sehe aber auch, weil Gott es mir offenbart. Ich sehe es mit den Augen von Gott. Ich sehe aber auch die schönen Dinge. Ich sehe auch, was Gott für Salbungen auf Menschen gelegt hat. Ich sehe, was Gott für Gaben in Menschen gelegt hat. Ich sehe, weißt du, das ist das Schöne im Prophetischen, dass man sieht, wow, Jesus, was hast du für einen tollen Plan mit diesen Menschen? So, wenn man das Herz sieht und sagt, oh, wie stark das, was du in diesen Menschen gelegt hast, was du mit ihnen vorhast, diesen Plan. Und ja, es ist tatsächlich, auch ich bin geistig sehr umkämpft, wie jeder von euch. Also jeder kennt das, glaube ich, auch, ja. Ja, wir sind alle gleich.
Ich finde es so spannend und es erinnert mich so ein bisschen an Galater, den Galaterbrief, wo Paulus einfach den Galater schreibt, weil sie halt aus der Gnade wieder fallen, sie werden wieder gesetzlich, sie tun Dinge wieder und er sagt, aber die Gnade, das ist so wichtig, haltet daran fest und heißt es jetzt, dass wir sündigen können, das sei ferne, sagt er jedes Mal, egal was er als Beispiel nimmt, das sei ferne und ich finde, das passt so gut zu deinem Beispiel, du kannst all das hören. Du bist frei. Du bist frei durch Gnade. Du kannst tun und lassen, was du willst. Aber ich glaube, dass in uns der Heilige Geist so uns drängt oder uns zu uns spricht. Und wenn wir diese Verbundenheit mit Jesus haben, dann wollen wir die Dinge gar nicht tun. Ja, genau. Also es ist nicht dieses, ich darf es nicht, sondern ich will es gar nicht. Und das kann vielleicht von außen aussehen, als wäre das irgendwie so Gesetz oder dass man in der Gesetzlichkeit lebt, aber für einen selbst ist man total frei und entscheidet einfach, weil der Heilige Geist einen aufmerksam gemacht hat. Und bei dir ist es so deine Geschichte, du hast was erlebt, du hast so vieles erlebt, dass du sagst, boah, davon will ich mich entfernen. Ich weiß, was für eine Auswirkung das hat und dem gebe ich keinen Raum mehr. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass viele andere vielleicht, die gar nicht so aufgewachsen sind, die das gar nicht kennen, dieses Okkulte oder Spirituelle, das, dieses ganze Esoterik, Yoga und so weiter, dass man das auch sehr schnell belächelt und sagt, ach, das ist doch gar nicht schlimm.
Total.
Ich darf doch zum Yoga als Christ gehen. Wie viele Christen machen Yoga?
Genau, und das ist ja der Punkt. Yoga ist etwas, da ist wieder dieses Ja-und-Nein-Prinzip. Wir beten dort einfach, auch wenn wir sagen, ich dehne mich ja nur mit, ich mache die Übung ja mit, ich öffne mich ja nicht. Doch, weil jede Position ist einfach eine Position der Anbetung. Es ist so. Und ich kenne eine Glaubensschwester, die ganz, ganz tief tatsächlich, die sogar in, wie heißt denn das, in Klostern da oder wie heißt es da, live zugeschaltet war und da wirklich Yoga-Sessions gegeben hat. Und die hat, und dann sogar diese Ashwagandha-Kuren und so gemacht hat. Und die hat noch ein krasseres Zeugnis damit erlebt, dass Yoga, egal, auch wenn du für dich sagst, ja, ist nicht so, das ist dem Feind ja so egal. Dem ist es so egal, ob du sagst, ja, dann glaubt das halt nicht, aber es ändert nichts an dem Fakt, dass eine Position, wo du einen Gott mit anbietest, und da gibt es im Buddhismus und Hinduismus ganz viele verschiedene Götter, wo du einfach dich nach ausstreckst mit dieser Pose. Und ich denke, dass wir, das muss jeder für sich prüfen, das sowieso, weil, das sage ich auch, wir könnten hier alles erzählen. Und wenn man das mit verschlossenem Herzen hört und auch nicht mit der Prüfung vom Heiligen Geist, ist, auch wir machen Fehler. Also auch alles, was gesagt wird, prüft es. Und das Gute behaltet und das Schlechte tue ab. Und das ist einfach, ja, auch beim Yoga so, wenn man wahrhaftig sagt, okay, Gott, wenn das nicht von dir ist, dann zeig's mir. Also ich finde, wir sollten auch alle mit einer Aufrichtigkeit und einem korrekturfähigen Herz unterwegs sein, weil nur das korrekturfähige Herz kann Jesus schleifen. Und auch ich erlebe Korrektur. Und ja, das fühlt sich auch nicht immer gut an. Und das ist etwas, wo man aber auch sagen muss, okay, ich möchte aber nicht stolz sein und nicht rebellisch und auch nicht hochmütig. Ich möchte demütig sein und ich möchte gefüllt sein mit Liebe und von Gott geformt werden mit Liebe, weil er ist Liebe. Und die Liebe Gottes, der Korintherbrief, wir dürfen auch unterscheiden zwischen dieser weltlichen Liebe, die sich viel aufs Fleisch bezieht, und der wahrhaftigen Liebe, die auch manchmal in der Korrektur lebt und aber auch danach wieder, wir kennen unseren Gott, er gibt uns ja immer was Besseres. Also weißt du, es ist so dieses Loslassen einfach. Also ich erlebe es tatsächlich auch ganz oft wieder, dieses auf Wasser gehen, mutig zu sein, zu sagen, ja Gott, ich gebe dir mein Herz jetzt hin, auch wenn ich die Sache jetzt zum Beispiel nicht loslassen will, wenn ich da jetzt einen Götzen habe, kenne ich auch zu gut. Also Ganz schwierige Dinge.
Also mega spannend. Wir haben jetzt echt einiges an Themen gehabt. Wir kommen aber zu der zweiten Podcast-Folge. Wir machen hier einmal Cut. Und in der zweiten erzählst du, wie du überhaupt zum Glauben gekommen bist. Ja, ich glaube, da sind alle gespannt und wollen gerne hören, was da so in deinem Leben passiert ist.
Ja, vielen Dank schon mal.
Ja, deswegen genau. Wir sagen schon mal Tschüss und bis gleich.
Bis gleich.